Liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu Deximed Weiterbildung Allgemeinmedizin. Mein Name ist Moritz Paar, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, selbst als Weiterbilder tätig und begrüße meinen lieben Kollegen Daniel Steinbach.
Auch heute wieder ein Hallo von meiner Seite. Ich bin Arzt in Weiterbildung und arbeite aktuell in der Forschung. Dieser Podcast hier ist eine Art Mitschnitt, wenn ich Moritz anrufe und mal wieder nachfragen muss, wie es in der Praxis denn eigentlich läuft. Unser heutiges Thema ist Müdigkeit. Ich glaube, ich lehne mich da nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass ich hier unter uns Ärzten in Weiterbildung nicht der Einzige bin, der da schnell überfordert sein kann. Warum, Moritz, ist Müdigkeit so ein komplexes Thema?
Ja, zunächst einmal ist es sehr häufig und es ist auch nicht immer einfach, so das richtige Maß zu finden zwischen zu viel, zu wenig Diagnostik und dann der richtigen Versorgung. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben, also die Müdigkeit an sich und auch, wie wir damit umgehen, und das macht es eben komplex. Und vor allem gibt es halt häufige Fehler oder Fallstricke, zum Beispiel, dass man jetzt auffällige Laborwerte relativ schnell als ausreichende Erklärung so annimmt oder dass man erstmal nur nach den körperlichen Ursachen guckt und erst danach in den psychosozialen Bereich schaut, dann kann es sein, dass bis dahin sich die Patientinnen somatisch fixiert haben, also auf diese körperlichen, vermeintlichen Erklärungen. Bei chronischen Erkrankungen hat man ja auch oft so den Fall, dass man die Müdigkeit mit dem Krankheitsprozess so abtut und damit dann als Erklärung schon sieht. Und was tatsächlich auch ein häufiges Thema ist, ist, dass man unbewusst, also ohne dass man das jetzt absichtlich macht, so eine Etikettierung vornimmt. Und zwar sowohl wir als auch die Patientinnen vielleicht, dass man sich so auf etwas einigt, so nach dem Motto, das wird schon am Vitamin D-Mangel liegen oder ist halt vielleicht schon die Schilddrüse, weil war auch schon immer in der Familie so oder man ist halt ein müder Typ oder so. Und wenn man da zu schnell sich dann auf irgend sowas, ja, drauf stürzt, kann es halt sein, dass man damit vielleicht andere Sachen übersieht und deswegen ist es so komplex.
So der Tunnelblick, den man dann hat, ne? Jetzt meintest du schon, Müdigkeit, das ist häufig. Ich merke das auch in meinem Umfeld beim Patienten und auch im persönlichen Umfeld. Wie häufig ist die Müdigkeit denn genau? Hast du da Fakten oder exakte Zahlen für mich?
Ja, also die Prävalenz von Patientinnen mit unerklärter, mindestens einen Monat andauernder Müdigkeit ist ungefähr so bei 11% und das deckt sich auch so in etwa mit der Häufigkeit des Symptoms als Konsultationsanlass in der Hausarztpraxis, also etwa 10-20%, die Zahlen schwanken so ein bisschen, 10-20% der Anliegen haben Müdigkeit mit als Grund, also so jeder 10. bis jeder 5. Und chronische Müdigkeit ist in einer hausärztlichen Praxis immerhin auch in noch ungefähr so 2% der Fälle ein Grund für die Konsultation. Und interessant ist auch, dass bei einem Drittel der Betroffenen nach einem Jahr die Symptomatik immer noch persistiert, teilweise sogar bis zur Hälfte der Patienten. Und was das Geschlecht angeht, sind Frauen ein bisschen häufiger betroffen.
Wie immer starten wir mit den abwendbaren gefährlichen Verläufen und den Red Flags, also das Gefährliche zuerst. Was gibt es denn da für Verläufe, Moritz?
Ja, also fangen wir mal mit den psychischen Diagnosen oder Störungen an, wie zum Beispiel Depression oder Angststörung. Dann natürlich der große Bereich der schlafbezogenen Atmungsstörungen, Schlafapnoe-Syndrom, Medikamentennebenwirkungen oder Substanzabusus ist immer ein Thema. Dann werden wir später auch nochmal auf die Müdigkeit bei so selteneren Erkrankungen zu sprechen kommen. Und natürlich schwere körperliche Erkrankungen können eine Ursache sein, die sind aber verhältnismäßig seltener bei der Müdigkeit.
Ich glaube, es gibt ja unheimlich viele Ursachen und theoretisch auch unheimlich viele Red Flags bei Müdigkeit. Was sind denn so die wichtigsten?
Ja, wenn wir es jetzt versuchen, wieder, wir wollen ja immer so ein bisschen fokussieren, auch hier in dem Podcast, können wir einmal sagen, alles, was so in Richtung Malignom geht, also Gewichtsabnahme, Lymphadenopathie, Anzeichen für Malignome, Gewichtsverlust, Nachtschweiß, B-Symptome, auch fokale neurologische Defizite, die plötzlich aufgetreten sind. Und wenn wir in Richtung so der nicht malignen Sachen, aber auch chronischen Erkrankungen gucken, wären es entzündliche oder immunologische Erkrankungen, auch Anzeichen für Herzinsuffizienz oder eben halt auch für eine schwere Depression bis hin zur Suizidalität.
Jetzt kommt der Patient, die Patientin zu dir und sagt, ich bin immer müde. Wie startest du? Wie machst du die Anamnese? Wie gehst du davor?
Ja, die Anamnese ist mit Abstand der wichtigste Baustein. bei dem Symptom Müdigkeit. Man sollte halt fragen, was ist das für eine Art von Müdigkeit? Wann tritt die auf? Seit wann besteht die? Ist die anders als sonst? Wie sind sie im Alltag beeinträchtigt dadurch? Auch was hat Patient, Patientin selber für Vorstellungen? Woher kommt die Müdigkeit und wie würde man sie am besten behandeln? Das sollte man ruhig auch mal mit erfragen, was so für Vorstellungen da herrschen. Und interessant ist ja, wie gesagt, dass gerade psychische Erkrankungen halt sowohl eine Ursache für Müdigkeit sein können, aber auch eine Folge von chronischer Müdigkeit. Und psychosoziale Belastungen, also im Arbeitsplatz, kommunikative Einschränkungen, sowas sind ja auch alles Faktoren, die man mit erfragen sollte. Und was natürlich auf der Hand liegt, aber auch man unterschätzt, wie häufig es ist, der ungünstige Lebensstil, also zu wenig Bewegung, Übergewicht, viel Bildschirmzeit, kann natürlich auch Müdigkeit verursachen. Da empfehle ich auch nochmal den Deximed-Symptomartikel Müdigkeit und Abgeschlagenheit, den wir ja auch verlinken, und natürlich die tolle DGAM-Leitlinie, wo alles nochmal sehr ausführlich auch drin steht.
Ausführlich ist hier, glaube ich, das richtige Stichwort. Die ist ja ewig lang und jetzt hast du einige Punkte schon genannt und es wird, glaube ich, total klar, dass man da sich auch richtig verlieren kann in dieser Anamnese. So geht's mir jedenfalls häufig. Wer hat die Zeit, das alles durchzugehen? Ich habe jetzt gesehen, als ich mich auch auf diesen Podcast vorbereitet habe, dass es Fragebögen gibt von der DGAM, so Patienteninformationen, also für Patienten gedacht, zum Ausfüllen, zum Thema Müdigkeit. Nutzt du sowas? Ist das sinnvoll?
Ja, absolut. Hast du vollkommen recht. Vor allem hier die Materialien der DGAM sind auch sehr gut. Also da gibt es Patienteninformationen als auch einen dreiseitigen ausführlichen Fragebogen. Den kann man wunderbar mit einbeziehen. Ich sag mal, das kennen die meisten, die auch eine Praxis haben, die hochfrequentiert ist. Eine volle Akutsprechstunde, wo ich mitunter vielleicht dann auch mal wirklich nur 3 Minuten, 4 Minuten habe pro Termin in der Infektsaison. Da ist es unmöglich, das alles abzudecken. Das kann man dann tatsächlich so angehen, dass man versucht, Red Flags auszuschließen, vielleicht schon mal die ersten Schritte einzuleiten, vorzufühlen, in welche Richtung könnte es gehen. Dann kann man entsprechende Fragebögen schon mal mitgeben, kann vielleicht auch gucken, wann war denn das letzte Labor, gibt es Hinweise darauf, dass wir nochmal Labor abnehmen sollten, darauf kommen wir später auch nochmal. Und was man halt aber natürlich sagen muss, immer die Einschränkung auch bei diesen Fragebögen ist natürlich, inwieweit sind die Patienten da in der Lage, das kognitiv, kommunikativ selber zu bearbeiten und auch so adäquat auszufüllen, dass es einen weiterbringt. Aber ich würde das als Ergänzung auf jeden Fall empfehlen.
Eben meintest du ja schon, psychosomatische Beschwerden können sowohl Ursache als auch Folge sein. Wie gehst du denn diesbezüglich vor? Das hat ja dann auch ist eigentlich nochmal ein Thema für sich, oder?
Absolut, natürlich. Was man in einer Akutsprechstunde oder halt auch in einem normalen Termin gut machen kann, ist, dass man natürlich mal die Patienten auch fragt, gibt es in der Familie, bei der Arbeit irgendwelche Belastungen aktuell? Haben sie viel Stress? Haben sie vielleicht selber auch die Vermutung, dass es mit dem psychosozialen Bereich zusammenhängen könnte? Für die Depression kann man ja relativ schnell diesen Screening-Test machen mit den 2 Fragen. Also fühlten sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Und die 2. hatten sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die sie sonst eigentlich gerne tun? Und schon wenn eine von diesen beiden Screening-Fragen auf Depression mit Ja beantwortet wird, dann sollte man weiter in diese Richtung nachfassen und auch die weiteren Haupt- und Zusatzsymptome einer Depression erfragen. Bei einer Angststörung, andere häufige Ursache auch in dem Bereich, ist immer in Bezug auf die letzten 4 Wochen zu fragen. Also sind Sie häufig angespannt, Ängstlichkeitsgefühl, haben Sie das Gefühl, aus dem Gleichgewicht zu sein, machen Sie sich viele Sorgen, haben Sie Angstattacken?
Wenn das jetzt auffällig ist, also vielleicht Depression oder Angst, dann gibt's doch auch wieder Fragebögen. Macht das hier auch wieder Sinn oder würdest du dich hier dagegen aussprechen?
Nee, also ich nutze tatsächlich relativ häufig im Praxisalltag den GAD-7-Fragebogen für Angststörungen und den PHQ-9 oder PHQ-9-Fragebogen für Depression. Da gibt's natürlich auch noch viele andere, ist auch immer ein bisschen Geschmackssache, womit man gute Erfahrungen gemacht hat. Das sind beides Fragebögen, die haben wir ins Praxissystem implementiert. Das ist jeweils eine Seite, die kann man dem Patienten gut mitgeben. Dann kann man auch einen Folgetermin vereinbaren, wo man nochmal dann weiter da anknüpft. Das ist ja oft auch eine gute Handreichung schon mal.
Jetzt haben wir schon 10 Minuten von dem Podcast hier aufgenommen und sind immer noch bei der Anamnese, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Was ist denn mit der Somatik? Wo sollte man hier den Fokus setzen?
Ja, auch das ist leider wieder ein weites Feld. Also natürlich sollte man nach Vorerkrankungen und vorausgegangenen Infekten fragen oder Fieber, auch das Schlafverhalten, Schnarchen, Atemaussetzer, sowas mal erfragen oder über eine Partneranamnese zum Beispiel daran gehen. Auch mal fragen, wie ist das Körpergewicht, wie ist der Tabakkonsum, Alkoholkonsum. Dann kann man natürlich sagen, dass in fast allen Bereichen, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien, ob es jetzt Herz, Lunge, gastrointestinal, urogenital ist, Erkrankungen dazu führen können, dass man müde wird. Auch wenn man insbesondere an chronische Erkrankungen denkt, wie zum Beispiel ein chronisches Fatigue-Syndrom, worauf wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Und dann ist man eigentlich, wenn man das alles schon abgeklappert hat, noch in dem Bereich, gibt es irgendwie durch berufliche Lärmbelästigung oder ähnliche Sachen noch vielleicht Risikofaktoren, die das mit bedingen können.
Die Müdigkeit kann ja auch postinfektiös sein und ein prominentes Beispiel ist hier Post-Covid. Vor allem in den letzten Jahren, ich sage mal, das Hauptkrankheitsbild, was man damit in Verbindung bringt. Ist das denn wirklich ein Thema so in der Praxis?
Ja, also absolut, das ist ein Thema, vor allem weil Patienten das auch aktiv dann ansprechen oft und weil noch mehr im Bewusstsein jetzt dafür herrscht, dass auch nach anderen Infektionen wie zum Beispiel EBV, Influenza oder vielen weiteren, das halt dazu kommen kann, dass nach so einem Infekt vermehrte Müdigkeit einsetzt. Da sei auch nochmal auf den Deximed-Artikel verwiesen, weil da werden sehr viele von diesen Infektionserkrankungen nochmal aufgelistet mit den Symptomen und teilweise auch Latenzen. Und was mir an der Stelle nochmal auch persönlich ein Anliegen wäre, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Patientinnen damit nicht abtun, so auf diese Psychoschiene, so nach dem Motto, stellen Sie sich nicht mal so an und wir arbeiten auch ganz schön viel und so weiter, sondern dass man es wirklich ernst nimmt. Müdigkeit ist subjektiv und wir haben die Aufgabe, das ernst zu nehmen und dem weiter auf den Grund zu gehen, wenn da ein Leidensdruck besteht.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt diesen Deximed-Artikel mit der ja doch sehr ausufernden Liste der Ursachen von so einer Müdigkeit, also auch von der postinfektiösen Müdigkeit. Ich bin auch noch über sehr viele für mich nicht so bekannte Krankheiten gestoßen, wie zum Beispiel das Q-Fieber oder Q-Fieber im Englischen. Das, also solche seltenen Sachen sind da auch alle mit einem eigenen Artikel dann verlinkt. Das ist echt hilfreich. Vieles davon hätte ich, glaube ich, im Leben so schnell nicht gefunden. Was ich hingegen schon häufiger gehört habe, ist das chronische Fatigue-Syndrom. Das hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen.
Ja, vielleicht vorweg auch hier, das würde den Rahmen total sprengen, wenn wir da jetzt diagnostisch ganz tief reingehen. Das ist in der Langfassung der DGAM sehr schön dargestellt, auch mit entsprechenden Kommentaren von teilweise anderen Fachgesellschaften. Also in der internationalen Literatur gibt es dieses Akronym ME-CFS, also myalgische Enzephalomyelitis-chronisches Fatigue-Syndrom. Das wird teilweise synonym gebraucht, wird teilweise dann auch darüber diskutiert, ob man das so machen sollte. Auf jeden Fall, wenn eine ungeklärte Müdigkeit seit mehr als 3 Monaten anhält, sollte man das zumindest auch im Hinterkopf haben. Das ist ein sehr komplexes, vielschichtiges Krankheitsbild, wo auch noch viel dran geforscht wird. Man findet in der Leitlinie dann auch Kriterien, nach denen man eine Verdachtsdiagnose stellen kann und dann sollte man die vor allem, das ist sehr wichtig, nach 6 Monaten nochmal reevaluieren, um zu gucken, ist es wirklich das. Und was sehr interessant ist bei diesem Thema ist, dieses Phänomen der postexertionellen Malaise, kurz PEM, das bedeutet eine länger anhaltende Symptomverschlechterung nach körperlicher und oder kognitiver Anstrengung. Und das ist ein sehr entscheidendes Merkmal, was man frühzeitig erfragen sollte, damit man verhindert, dass man die Patienten und Patientinnen in eine Überanstrengung und in eine akute Verschlechterung treibt. Das kann so weit gehen, dass wirklich dann leichte Aktivierungsmaßnahmen, die bei den meisten Leuten mit Müdigkeit gut sind, die Patienten völlig da niederliegen lassen. Das hat man im Zusammenhang mit Long-Covid, Post-Covid auch vielleicht schon mal gelesen. Und das ist sehr wichtig, da die Belastung sehr feingliedrig zu steuern. Und jetzt wird wahrscheinlich noch die Frage aufkommen, wie häufig ist denn das eigentlich, das auch in der Leitlinie so diskutiert wird. Es ist weniger häufig, als viele Patienten und auch Kollegen es denken. Die Prävalenz variiert je nach den diagnostischen Kriterien zwischen 0,002% und 2,5%. Ja, wie gesagt, subjektiv denken Patienten aber häufiger, dass sie betroffen seien.
Ja, krass, dass die Prävalenzschätzungen da so weit auseinandergehen. Das ist ja wirklich nicht so häufig, dass das passiert. Was kann denn dann noch helfen, um die Diagnose zu klären?
Grundsätzlich ist es sicher sehr sinnvoll, wenn die Patientinnen ein Symptomtagebuch führen und genauer eingrenzen, wann die Müdigkeit am stärksten ist, was die Müdigkeit verstärkt oder lindern und so weiter, um das anamnestische Bild noch ein bisschen runder zu bekommen. Da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang schon mal gesagt haben. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Zusammenspiel in der Diagnostik zwischen Ärztin und Patientin.
Es fällt mir schwer, noch darauf hinzuweisen, dass es ja mit der Anamnese noch weitergehen kann, aber ich glaube, Medikamente haben wir noch gar nicht besprochen. Das sollten wir doch auch noch erfragen, oder?
Genau, absolut. Die haben wir schon angesprochen. Auch hier jetzt wieder eine kleine Auswahl. Also ist wahrscheinlich den meisten ja klar, Benzodiazepine machen müde, Antidepressiva, Neuroleptika, Migränemittel, aber auch Antihistaminika, Antiemetika und noch viele mehr. Insofern ist es schon wichtig, mal hinzuschauen, was nehmen die Patienten eigentlich so ein, vielleicht auch gerade noch nicht verschreibungspflichtig. Da ist man manchmal überrascht.
Und Substanzabusus geht doch dann auch in die Richtung.
Ja, du machst das genauso, wie man es machen soll, sehr ganzheitlich. Also Substanzabusus, insbesondere von Tabak, Cannabis oder Alkohol, sollte man erfragen. Und wenn das der Fall ist, halt auch eine Kurzintervention durchführen, also wertschätzend und klar das Thema ansprechen, die Zusammenhänge auch den Patienten erläutern und Hilfen anbieten. Vielleicht auch für einen Folgetermin nochmal, dass sie drüber nachdenken können. Man kann die auch überweisen zu einer Entwöhnungsbehandlung und so weiter, aber das sollte man mit tun.
Jetzt ist es mit der Anamnese aber wirklich gut, oder? Jetzt haben wir alles abgehandelt und haben wir noch was vergessen.
Ja, jetzt haben wir es geschafft.
Sehr gut. Gut, nächster Schritt, körperliche Untersuchung. Was machst du da?
Ja, Allgemeinstatus, Herz-Lunge abhören, Blut, Druck messen, Puls messen, Lymphknoten am Hals, Leiste, Achseln abtasten, Abdomen abtasten und so ein bisschen dann eben orientierend neurologisch nochmal gucken, Hirnnerven zum Beispiel, Pupillen. Und dann macht es halt Sinn, gerade bevor man Labordiagnostik macht, auch mal zu gucken, habe ich Hirnweise auf eine Anämie, also Schleimhäute zum Beispiel mal angucken, Schilddrüse orientierend abtasten und alles Weitere dann je nach Ergebnis der Anamnese.
An was sollte man somatisch denn noch so denken?
Ja, alles oder nichts, also auch Autoimmunerkrankung, Krebserkrankung, neurologische, kardiovaskuläre, pulmonale Erkrankungen können alle Müdigkeit mitbedingen oder verstärken.
Die körperliche Untersuchung, die du jetzt so beschrieben hast, die ging ja so Richtung Anämie auch mit den Schleimhäuten, Schilddrüse, das beides geht bei mir auch so ein bisschen Richtung Labor. Was ist da sinnvoll?
Ich habe nochmal in die Leitlinie geschaut, die sagt Blutglucose, also nüchtern Glucose, großes Blutbild, Blutsenkung und oder CRP, Transaminasen oder Gamma-GT und TSH. Das ist in etwa so auch das Basislabor, was ich persönlich in der Regel da nutze. Auch hier gilt wie immer in unserem Podcast, ich kann ja keine allgemeingültige Aussage treffen, ich kann mich annähern. Das wäre jetzt erstmal sowas, so ein Start, mit dem man gut anfangen kann und dann muss man schauen, alles weitere an Labor- oder apparativen Untersuchungen dann nur bei auffälligen Befunden, also Überdiagnostik vermeiden.
Ja, das ist dann irgendwie auch so die Herausforderung bei Müdigkeit letztendlich. Es kann immer alles oder nicht sein. Ist das auch so dein Eindruck?
Da hast du absolut recht. Die Kunst und eben auch die Herausforderung ist ja, wir wollen nichts übersehen einerseits, wir wollen aber auch nicht zu fokussiert auf eine Sache sein. Und das heißt eben halt neben dem Auge auf den Red Flags versucht man diesen biopsychosozialen Ansatz zu fahren, also möglichst vollständig. Deswegen ist die Anamnese halt hier auch so umfangreich. Und das heißt auch, man sollte halt beachten, dass es ja auch Läuse und Flöhe geben kann, sprich, dass mehrere Gesundheitsprobleme gleichzeitig da sein können. Und was eben auch wichtig ist, wenn die Müdigkeit ungeklärt ist und wir kommen auch nicht so weiter oder es gibt vielleicht auch schon Hinweise auf psychosoziale Belastung, dann soll man dem Patienten, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt ja gesagt, feste Folgetermine anbieten, damit man sie im Auge behält, damit man ihnen auch zeigt, man nimmt das ernst und um sie davor zu bewahren, dass das dann so Doktorhopper werden, die dann jede Woche bei einem anderen Arzt sitzen.
Wenn wir über die Therapie sprechen, dann ist mir jetzt auch schon klar, da gibt es jetzt nicht so die eine Therapie bei der Anzahl an Ursachen, die möglich sind. Hast du denn vielleicht so einen Tipp, also so quasi so einen Therapie-Joker bei Müdigkeit, der immer hilft?
Ich versuch's mal. Also mein Joker wäre eigentlich, dass wir an vielen Punkten ansetzen, vor allem nicht medikamentös. Und das ist in der Regel eben symptomorientiert aktivierende Maßnahmen, also Sport, soweit das geht, oder Aktivierung, Frischluft, eine geordnete Tagesstruktur, gesunde Ernährung, Entspannungsverfahren und alles, was eben schädigenden Einfluss hat im Alltag, wenn es geht, reduzieren. Wenn wir jetzt nochmal an dieses komplexe Krankheitsbild ME-CFS denken, da muss man, wie gesagt, sehr individuell diese Aktivierungsmaßnahmen auch abwägen und muss gucken, ist jetzt schon so ein kleiner Spaziergang vielleicht dann auch zu viel, da muss man es ein bisschen runterdosieren, ne, damit man halt nicht durch zu starke Aktivierung das verschlechtert. Und dann ist ja auch klar, wenn wir eine kausale Ursache finden, wie zum Beispiel jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion als Klassiker oder eine Anämie, dann sollten wir die natürlich auch behandeln. Aber auch da wieder nicht uns dann damit zufrieden geben, wir haben es ja jetzt behandelt, sondern gucken, hat das denn auch geholfen? Kann ja auch sein, dass wir eine symptomatische, manifeste Hypothyreose therapieren, aber trotzdem sind die Patienten auch nach Monaten immer noch müde.
Klar. Diese Lifestyle-Optimierungen, die du angesprochen hast, die passen ja auch sonst häufig. Mit Ausnahme vom chronischen Fatigue-Syndrom, das habe ich mir jetzt gemerkt. Da habe ich schon mal was in der Hand, das ist gut. Wenn wir das mal andersrum aufziehen, gibt es denn auch Medikamente, die einen aufpushen können, also die einen so die Müdigkeit nehmen?
Also sehr bedingt. Bei Müdigkeit allgemein sind die medikamentösen Interventionen überwiegend enttäuschend. Also jetzt mal mit Ausnahme von ME-CFS, das ist wie gesagt ein Sonderfall. Es gibt häufig Placebo-Effekte und viele Empfehlungen, die methodisch unzureichend evident sind, weshalb wir die als auch entsprechend nicht empfehlen. Viele kennen ja vielleicht diese Psychostimulantien wie Methylphenidat oder Modafinil, werden auch in der Leitlinie nur bei bestimmten Grunderkrankungen mit nicht beeinflussbarer Müdigkeit aufgeführt, wie zum Beispiel Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose oder tumorassoziierter Müdigkeit und im Übrigen auch da oft nur off-label. Bei den pflanzlichen Präparaten, also zum Beispiel Baldrian Hopfen steht in der Leitlinie, gibt es eine kleine Kurzzeitstudie bei primärer Insomnie, die die Schlafqualität und die Tagesmüdigkeit verbessert. Könnte man also zumindest mal diskutieren, wenn Patienten auch sagen, sie müssen mir irgendwas geben. Was schon eher hilft, als Medikamente zu geben, ist dann gewisse Sachen, die vielleicht eingenommen werden, zu entziehen. Also zum Beispiel Benzodiazepine oder diese Z-Drugs. Das kann die Tagesmüdigkeit auch verbessern.
Was ist mit so Eisengaben?
Also Eisengabe ist aus meiner persönlichen Erfahrung bei den Patientinnen ein sehr großes Thema in der Praxis und auch tatsächlich bei vielen Kollegen aus dem fachärztlichen Bereich, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Die Leitlinie sagt dazu, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Eisensubstitution bei ansonsten gesunden Personen und ohne schweren Eisenmangel oder Anämie das Problem der Müdigkeit löst, ja, weil das meistens durch noch viele andere Begleitfaktoren wesentlicher beeinflusst wird. Und weil, das hatten wir ja auch schon jetzt ein paar Mal, sich viele Patientinnen dann sehr auf dieses Thema fixieren und richtig gehend Eisen-Junkies dann sind. Also man kann dazu sagen, eisenreiche Kost ist total sinnvoll. Dazu gibt es auch schöne Patienteninformationen, die man sich auch ins Praxisverwaltungssystem hinterlegen kann. Substitution wird nur empfohlen, wenn man wirklich einen nachgewiesenen relevanten Mangel hat. Dann sollte man es auch primär oral machen, also in Tabletten- oder Tropfenform. Die IV-Gabe ist wirklich in den seltensten Fällen indiziert und kann auch schwere Nebenwirkungen haben im Übrigen.
Okay, kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, dem Fazit in wenigen Sätzen. Kannst du mir das nochmal zusammenfassen? Was ist das Wichtigste, was hängen bleiben sollte?
Also die Anamnese ist das essentielle Gut, was wir haben und die sollte natürlich so weit möglich einerseits zeitlich effizient, aber dennoch sehr so umfangreich sein, dass es halt ausreichend ist. Das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung und zeigt eben auch, warum die Allgemeinmedizin so ein komplexes, aber auch schönes Fach ist. Wichtig ist dann als Fazit, dass man diesen ganzheitlichen Blick auf die Patientin und die Beschwerden versucht zu bewahren, immer wieder, auch wenn man hat so schnell, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, diesen Impuls, dass man so eine Etikettierung vornimmt, das ist ja so einer oder so eine, dass man immer wieder das auch nochmal hinterfragt und auch nochmal nachfragt, hat sich was verändert, auch ne, im biopsychosozialen Bereich, dass man ganzheitliche Therapieansätze wählt, ist sicherlich ein riesen wichtiges Fazit, also nicht jetzt irgendwelche großen Medikamentensachen, da gibt es kein Allheilmittel, sondern vor allem Lebensstilmodifikationen und dann eben im Austausch bleiben mit dem Patienten. Das sind Patientinnen, die in der Regel einen länger begleiten, weil sich das in der Regel auch nicht so einfach und so schnell alles lösen lässt.
Vielen Dank dir, Moritz, für diese tolle Zusammenfassung. Es ist auch genau das, glaube ich, was ich jetzt so daraus mitgenommen habe. Von daher, ja, es ist einfach eine große Herausforderung und ich glaube, es ist auch ein Thema, wo man ein bisschen Erfahrung braucht mit der Zeit. Aber ja, das macht dann ja auch den Spaß am Job. Das ist eigentlich ganz cool. Vielen Dank dir. Für das heutige Thema haben wir, wie immer, den Deximed-Artikel zur Müdigkeit öffentlich zugänglich gemacht. Also gerne dort auch nochmal alles nachlesen. In den Shownotes ist der verlinkt. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie wieder bei der nächsten Folge reinhören. Bis dann.
Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.